ARD.
Jedes Gespräch ist anders, jedes Gespräch ist eine Herausforderung, aber man kann es eben trainieren. Es geht nicht darum, eine schlechte Botschaft erträglich zu machen. Es geht darum, eine schlechte Botschaft zu übermitteln und den Menschen zu befähigen, darauf zu reagieren und wieder eine Orientierung zu finden. Es geht um den Raum, die Wertschätzung und die Unterstützung, dass dieser Mensch trotz dieser Krise irgendwie weitermachen kann in seinem Leben.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Viele von Ihnen waren vielleicht schon mal in dieser Situation. Man muss Familienmitgliedern, Freunden oder auch Fremden eine Nachricht überbringen, die tragisch ist, die das Leben des Gegenübers für immer verändern wird. Das Überbringen von schlechten Nachrichten. Das ist unser Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. Das Überbringen von schlechten Nachrichten gehört zum Schwierigsten, was Ärztinnen und Ärzte, Kriseninterventionsteams, Vorgesetzte oder auch jeder von uns tun müssen. Schlechte Nachrichten gut zu überbringen, ist eine hohe Kunst. Und genau darüber hat Professor Khalid Seouli ein Buch geschrieben. Er ist Krebsspezialist und Leiter der gynäkologischen Klinik an der Berliner Charité. Und jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Herr Professor Seouli.
Guten Morgen, vielen Dank.
Herr Seouli, Ihr Buch heißt »Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen«. Wie und warum sind Sie als Wissenschaftler, als Arzt, als Krebsspezialist darauf gekommen, über das Überbringen von schlechten Nachrichten ein Buch zu schreiben?
Ich wollte immer Medizin studieren und erleben und hatte auch immer eine große Affinität zur operativen Schule. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass Operationen nicht immer gut gehen und dass neben dem Schneiden und neben der Kunst, Organe zu schützen vor dem Messer, den Tumor zum Beispiel zu befreien, das nicht geht, ohne dass man in Kommunikation mit den Menschen und ihren Angehörigen überhaupt das Thema Übermittlung von schlechten Nachrichten berühren muss. Ich erinnere mich noch ganz genau an eine Situation, wo ich junger Arzt war, gerade von einer 7-Stunden-Operation als sogenannte zweite Assistenz kam. Zweite Assistenz bedeutet, dass man irgendwie Haken hält und dass die Operateure, der Operateur, die Assistenz eben mit Pinzetten und mit Scheren und mit Nadeln arbeiten. Ich aber immer nur die Haken gehalten habe, um das Operationsfeld offen zu halten. Ich kam auf die Station und wir hatten gerade eine 85-jährige Frau operiert mit Eierstockkrebs und die Operation ging gut. Und ich kam auf die Station und die Schwester sagte, die Nachbarin ist am Telefon. Und ich war schon bereit, innerlich zu sagen, dass alles gut ging. Trotz des hohen Alters, trotz der Vorerkrankungen des Bluthochdruckes und so weiter. Und die Nachbarin sagte, dass der Ehemann 93 Jahre sich gerade mit dem Jagdgewehr erschossen hat. Der Ehemann. Und ich war wie gelähmt und legte auf und fragte die Schwester, was soll ich tun? Und sie mir empfahl, den Oberarzt anzurufen. Und ich rief den Oberarzt an und erzählte ihm von diesem unglaublichen Vorfall. Und der mir sagte, ja, muss man ihr sagen, und legte auf. Und ich fragte wieder die Schwester, was soll ich tun? Und sie sagte, ja, vielleicht rufst du den Psychiater an. Und ich rufe den Psychiater an und der sagte, ja, muss man ihr sagen. Aber vielleicht jemand, der die Person kennt. Und dann habe ich gemerkt, wie das eigentlich ignoriert wird, dieses schwere Thema. Und ich auch davon überzeugt bin, dass man kein guter Arzt sein kann, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Und habe dann begonnen, eben zu forschen, wer sich damit beschäftigt. Und da gab es gerade die Bewegung von Frau Fallowfield aus England und anderen Protagonisten, die sich mit der Übermittlung von schlechten Nachrichten, Breaking Bad News, beschäftigt haben und habe dann eben begonnen, mit einer Kollegin Seminare zu gestalten mit Simulationspatientinnen und Simulationspatienten, die in der Lage sind, Krankheitssituationen zu spielen, aber auch zu reflektieren, weil das ist das, was man eigentlich in der Medizin nicht kennt, eine Reflexion, eine Kritik. Man kennt die Beschwerde, man kennt die Pralinschachtel oder den Blumenstrauß. Aber um wirklich anzupassen, seine Gesprächstechniken zu justieren, bedarf man einer kontinuierlichen Reflexion der Sprache. Und so habe ich begonnen, eben mich damit zu beschäftigen, habe Studien durchgeführt, habe Studierende, habe Ärzte gefragt, wie sie damit umgehen. Und in der Regel unsystematisch, unstrukturiert. Man mogelt sich von einem Gespräch in das andere und habe dann eben beschlossen, ein Buch zu schreiben. Und zwar nicht mit steifen Regeln, sondern mit Geschichten von Menschen, die in solchen Situationen waren. Und zwar in Situationen, die potenziell den Blick auf jetzt, morgen, übermorgen für immer verändern können. Das ist die Definition meiner Meinung nach von einer schlechten Nachricht.
Was sind das für Geschichten? Sie haben gerade eine schon angerissen. Vielleicht können Sie auch kurz erzählen, wie die weitergegangen ist mit der älteren Frau und ihrem Mann.
Na, die Geschichte über die ältere Frau kann ich nur sagen, dass das soweit gut gegangen ist, soweit man das beurteilen konnte in der Zeit, dass eine Angehörige dann wenige Tage später ihr das eben erzählt hat und sie das eben erstmal akzeptiert hat. Also man unterschätzt in der Regel, welche Resilienz in einem menschlichen Körper und einem menschlichen Geist sich bewegen. Und Geschichten muss man verfolgen. Und das ist das, was ich jetzt getan habe. Damals war ich noch ein junger Arzt. Und jetzt habe ich natürlich ganz viele Patientinnen, die ich über viele, viele Jahre begleite und mir dann auch traue, weil wir Vertrauen haben. Um solche Fragen zu begegnen, braucht man Vertrauen, Zutrauen und auch eine gewisse Intimität. Und so habe ich beispielsweise eine Patientin kennengelernt, da war ich auch junger Arzt, aber die habe ich dann als Oberarzt dann auch weiter begleitet, die eine schwere Krebserkrankung hatte und ich einen Professor zur Zweitmeinung dann einlud. Und der kam, seinen Namen vorstellte und sagte, haben Sie einen Bausparvertrag? Und sie innehielt und sagte ja und sagte, ja, kündigen. Und diese Frau treffe ich einige Jahre später wieder und sage, oh, das sind Sie doch mit dem Bausparvertrag. Und der Mann, der dabei war, sagte, ja, das war unglaublich.
Also so sollte man es nicht machen.
Genau, aber die Frau sagte, das war ganz interessant, ja, das war ganz schön harter Tobak, aber er war der Erste, der ehrlich zu mir war. Was ich aber nicht sagen möchte, ist, dass das der richtige Stil ist. Aber es geht um die Authentizität und es geht auch um die Beziehung. Und das ist ein Irrglauben, dass man sich nur über die Worte in eine Beziehung bewegt, sondern auch über die nonverbale Kommunikation und die Haltung, man Beziehung und vertrauensstiftende Maßnahmen verursacht. Und ich mache das manchmal in der klinischen Praxis, wenn ich merke, dass das Gespräch holpert, wenn es schief läuft, dass ich innehalte und sage, stopp, zwei Möglichkeiten. Einmal, dass ich mit einem meiner besten Mitarbeiter und Mitarbeiter das Gespräch fortsetzen, weil irgendwie sprechen wir aneinander vorbei. Und man spürt ja, dass die Chemie da nicht funktioniert oder dass eben das Gespräch in eine falsche Richtung geht. Aggressivität, Unverständnis aufkommt. Oder aber sie verlassen den Raum und sie kommen mit meiner Aufforderung nochmal herein. Und dann trinke ich einen Kaffee und rufe die Person rein und wir beginnen das Gespräch von vorne, als ob es das erste Gespräch ist. Und es funktioniert immer, weil es geht um Haltung und es geht um ein Commitment, das man in Beziehung und in Kommunikation will. Also über die Kommunikation steht die Beziehung, dass man eben daran arbeitet und das auch bemerkt.
Sie haben jetzt die Wichtigkeit der Beziehung genannt. Die Beziehung ist ja in der Regel von Angehörigen besonders intensiv zu den Fällen, die Sie beschreiben. Sie haben auch gerade bei der älteren Frau gesagt, da gab es dann den Rat, sich vielleicht einen Angehörigen dazu zu holen. Sie widmen in Ihrem Buch Angehörigen ein ganzes Kapitel. Welche Rolle spielt das und kann es aber auch manchmal falsch sein?
Also erstmal ist das ganz wichtig, wenn ich jetzt mir so ein Modell vorstelle, der Überbringer und der Empfänger einer schlechten Botschaft. Und wir gehen in einen Raum, dann muss einem bewusst sein, dass diese Empfänger- und Überbringerrollen sich kontinuierlich verändern. Selbst wenn ich Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen müsste, kommt sie auch zu mir zurück. Also ich bin auch Teil der Botschaft. Und wenn Angehörige, Zugehörige oder Nachbarn, Bettnachbarn beispielsweise, in dem Zimmer sind, kommt diese Botschaft an alle Menschen heran und auch diese Rollen verwischen. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man nicht klar glaubt, dass diese Rollen immer gleich bleiben und dass man auch achtsam ist, dass eben der Überbringer auch zum Empfänger wird. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Patientin die schlechte Nachricht überbringe, sie zwar Empfängerin ist, aber sie ja das dann ihren Kindern, ihrem Ehemann oder sonst jemanden das überbringt und sie dann also auch zur Überbringerin wird. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Staffel sich völlig verändert. Das Zweite, was ganz wichtig ist bei dem Thema Überbringung von schlechten Nachrichten, ist ja das Resilienz. Das heißt, die Kompensation mit Krisen, die Biegsamkeit gegen Widerstände von innen, aber auch von außen zu stärken. Und da wissen wir, dass aus Studien, dass beispielsweise eine Frau, ein Mann mit einer Krebserkrankung im selben Tumorstadium, eine Person, die in Beziehung ist, eine bessere Prognose hat als eine Person, die nicht in Beziehung ist. Das ist erstmal ganz wichtig, ob das jetzt aufgrund von neuroimmunologischen Mechanismen oder daran liegt, dass jemand da ist, wo ich motiviert bin, im Leben zu stehen, im Leben zu bleiben. Oder ob es daran liegt, dass dieser Mensch auch darauf achtet, dass, wenn es ein Problem gibt, man auch reagiert. Sei dahingestellt. Aber es ist also ein Teil des Gesundheits- und Genesungs- und Heilsamkeitskonzeptes. Das ist auch erstmal ganz wichtig, sich das klar zu machen. Das Zweite ist, dass es ganz wichtig ist, dass es nur um die Patientin geht. Nur um die Patientin. Warum sage ich das mit dem nur? Weil ich merke das immer wieder in Gesprächen, dass, wenn beispielsweise die Partnerin, der Partner sehr dominant sind und die Patientin selber gelähmt, eingeschüchtert ist, dass sich die Gesprächspyramide völlig verändert und es nur noch mit dem Angehörigen oder Zugehörigen gesprochen wird und nicht mehr mit der Patientin. Und ich habe auch erlebt, dass ich mit dem Ehemann und der Patientin gesprochen habe über Prognosen, über schwere Krankheitssituationen. Und dann der Ehemann später zu mir kommt und sagt, ja, aber wie ist denn die Prognose? Und ich sage, ich habe doch gerade mit Ihnen und Ihrer Frau gesprochen. Also ein Grundprinzip in dieser Kommunikation ist Fokussierung auf die Patientin, auf den Patienten. Und dann soll die Patientin und der Patient erstmal sagen, wer überhaupt dabei sein soll. Und natürlich kann diese Patientin, dieser Patient auch das Gespräch delegieren. Aber das muss sie oder muss er delegieren. Das kann nicht der Patient, nur weil er Angehöriger ist, kann er nicht mehr wissen als die betroffene Person. Und deswegen ist das wichtig, da eine Balance zu finden. Natürlich gehört das dazu, zu spüren, wie die Beziehung ist. Und zu spüren, ob das stärkend oder nicht stärkend ist. Wir haben Studien gemacht und haben gefragt, wer war denn bei der Übermittlung der schlechten Nachricht bei Ihnen? Und da haben etwa 80% unserer Betroffenen gesagt, niemand. Aber knapp 80% der Menschen hätten sich aber gewünscht, dass zu diesem Gespräch jemand dabei gewesen wäre. Und Ärzte fragen aber häufig gar nicht danach. Das ist schon der erste Tipp.
Könnte eigentlich eine Grundregel sein.
Das könnte eine Grundregel sein, zu sagen, wollen Sie, dass jemand dabei ist? Und dann muss jeder Mensch für sich selbst die Frage stellen, wen? Und wen zu welcher Situation, weil es gibt Menschen, mit denen kann man mehr feiern und es gibt Menschen, mit denen kann man mehr trauern. Und dann gibt es Menschen, mit denen kann man beides. Und da muss jeder für sich selbst überlegen. Und ich habe Frauen, die dann lieber sagen, nein, sie möchten erstmal alleine, um sich selbst zu orientieren. Und es gibt welche, die dann aber sagen, nein, ich möchte, dass die und die Person dabei ist.
Und wenn Sie spüren, dass, wenn jemand dabei ist, das aber nicht so läuft, wie es laufen sollte, justieren Sie dann im Gespräch auch Ihre Gesprächsführung?
Was ich auf jeden Fall immer wieder versuche, ist direkte Kommunikation. Direkte Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade in einer angstbesetzten Situation nicht über indirekte Kommunikation Zeit zu verlieren und vor allem aber auch Missverständnisse auszuräumen. Und deswegen, der Arzt hat ja auch Angst. Auch sein Herz rast ja, wenn er so ein Gespräch führt. Aber es bedarf eben trotzdem so einer Achtsamkeit. Und wenn so eine Situation auftritt, zu sagen, stopp, nicht böse sein, Sie sind total wichtig, aber es geht jetzt wirklich um die Patientin und seien Sie nicht böse, lassen Sie mich jetzt erstmal priorisieren. Und ich verstehe die Sorgen, aber jetzt stellen wir nochmal das Gespräch neu um. Ich mach das. Und natürlich gibt es ja manchmal so Unbehagen. Und dann sage ich manchmal, wissen Sie was? Mein Gespräch müssen Sie schon aushalten, weil die Therapie ist viel komplizierter. Und Sie möchten, dass Sie sich nicht verstellen. Ich möchte auch nicht mich verstellen, weil es geht um ein authentisches Gespräch. Es geht um ein Gespräch auf Herzenshöhe. Und da bedarf es manchmal auch eine Ecke und eine Kante zu zeigen und dann sich die Frage zu stellen für den Gegenüber, kann ich mit dieser Kante umgehen? Weil es geht nicht um das eine Gespräch, es geht um die Beziehung.
Sie haben jetzt schon einiges genannt, was wichtig ist. Sie sagen ja, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen, ist eine Tragödie, sie erträglich zu machen, ist eine Kunst. Was gehört noch zu dieser Kunst?
Die Kunst ist, bedarf am allerwichtigsten wirklich einer Selbstreflexion. Und zwar, will ich das überhaupt? Ich merke das immer wieder bei jungen Menschen, aber auch bei älteren, chronifizierten Mitgliedern des Teams, dass sie eben Dinge machen, die sie gar nicht wollen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, will ich das?
Und also will ich diese Nachricht überbringen?
Richtig, will ich überhaupt diese Nachricht überbringen? Und kann ich das? Will ich das? Und kann ich das? Und das können ganz Ärzte ganz schlecht. Sie können nicht delegieren. Und wenn ich nämlich mir klar bin, dass ich das nicht will und nicht kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich mache es trotzdem, aber dann kann ich schon sagen, wird es nicht richtig gut. Das zweite ist, ich delegiere und stelle mir die Frage, ob ich besser werden kann. Über Fortbildung, Weiterbildung, aber hart arbeiten. Und das dritte ist eben, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es andere Bereiche für mich. Wobei ich nur eins sagen kann, sobald man mit Menschen in Beziehung ist in der Medizin, gibt es immer irgendwo schlechte Nachrichten. Es gibt keine Disziplin, wo es nicht schlechte Nachrichten gibt. Ob es ein Hautarzt ist, ob es ein Lungenfacharzt ist, ob es ein Allgemeinmediziner ist. Es geht hier um so einen Grundsatz. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, die Selbstreflexion. Und das Zweite ist, man braucht auch nochmal den Blick über seine eigene Schulter von außen am besten. Also das ist das, was ich ja eigentlich fordere. Supervision, Reflexion von außen, ohne zu blamen, ohne die Schuld oder die Scham, dass man eben vielleicht doch nicht so optimal ist. Ich kann Ihnen sagen, ich bin Ordinarius an der Charité und mache immer noch schlechte Gespräche. Aber ich merke es. Aber ich mache immer noch Fehler. Und das gehört dazu. Aber Fehler zu bemerken und die Demut zu haben, daran zu arbeiten, damit es noch besser wird beim nächsten Mal. Aber zu glauben, dass man einmal einen Kurs macht und dann alle Gespräche wunderbar verlaufen, das ist eine Illusion. Weil jedes Gespräch ist anders, jedes Gespräch ist eine Herausforderung, aber man kann es eben trainieren. Und zwar, es geht nicht um die Erträglichkeit zu machen, das ist nicht die richtige Formulierung. Es geht nicht darum, eine schlechte Botschaft erträglich zu machen. Es geht darum, eine schlechte Botschaft zu übermitteln und den Menschen zu befähigen, darauf zu reagieren und wieder eine Orientierung zu finden. Es geht um Raum, es geht um Wertschätzung und es geht um Unterstützung. Das ist der Unterschied zu einem Postboten, der nur eine Information überbringt. Nichts gegen Postboten, die ja manchmal viel mehr machen. Aber es geht nicht um die Informationsübermittlung. Das könnt ihr am Computer machen. Sondern es geht um den Raum, die Wertschätzung und die Unterstützung, dass dieser Mensch trotz dieser Krise irgendwie weitermachen kann in seinem Leben.
Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Das ist unser Thema in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Khalid Zeouli, Professor an der Berliner Charité und dort Leiter der gynäkologischen Klinik. Herr Zeouli, wie wissenschaftlich sind Sie an das Thema herangegangen? Sie haben jetzt schon ein paar Studien zitiert. Oder ist es auch eher ein Buch, das sich viel aus Ihren eigenen Erfahrungen ableitet? Wie haben Sie den Mix?
Medizin ist ja eine Naturwissenschaft. Da geht es immer um Messen, da geht es um Zählen, um Kategorisieren und Klassifizieren. Aber Medizin ist auch eine Erfahrungswissenschaft. Und wir sprechen ja heute auch von qualitativen Studien. Und ich habe mich so bewegt, dass ich einmal Studien gemacht habe in Deutschland, Österreich und Schweiz zu diesem Thema. Also habe Mitarbeiterinnen und Ärzte und Studierende gefragt, wie sie damit umgehen, wie sie klarkommen damit und haben gesehen beispielsweise, dass das vielleicht einer der Gründe sein kann für Burnout, wenn Ärztinnen und Ärzte darauf nicht gut vorbereitet sind, damit umzugehen. Das ist ja ein Training. Das ist auch eine Beachtung der Soft Skills und auch der Fort- und Weiterbildungsprogramme, die eben bisher eigentlich flächenhaft fehlen.
Hat das eigentlich im Studium Raum heute? Sie haben vorhin von Seminaren erzählt, die Sie selbst konzipiert haben, aber ist es eigentlich Teil des Medizinstudiums?
Es ist besser geworden. Es ist besser geworden, nicht alle Universitäten, aber das Thema Kommunikation und Teamfähigkeit hat mehr Beachtung als vor 10 Jahren. Aber es ist immer noch zu wenig und es ist auch so, dass Sie wirklich nur gut lernen können, wenn Sie erstmal gute Vorbilder haben und wenn Sie auch Verantwortung führen. Das heißt, das im Studium ist schon mal wichtig, das reicht aber nicht. Wenn Sie in diesen Dschungel der klinischen Routine kommen, dann kann es sehr schnell passieren, dass Sie in alte Muster fallen. Und deswegen ist die Fort- und Weiterbildung, die jetzt begonnen worden ist im Rahmen der Studierenden, gut, aber es reicht nicht, weil es muss eigentlich lebenslang weitergehen. Weil Sie können am besten nachjustieren, wenn Sie Fehler machen. Und Fehler machen Sie nur, wenn Sie Verantwortung übernehmen. Und als Student haben Sie eben noch keine Verantwortung für die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten. Ich habe mich also damit beschäftigt und habe auch zum Beispiel gesehen, und wir haben das vor wenigen Wochen erst publiziert in einem sehr renommierten amerikanischen Blatt, in einer Zeitschrift, dass wenn jemand über 20 Stunden sich damit beschäftigt, und wir haben gar nicht über den Inhalt abgefragt, war die Wahrscheinlichkeit, Angst vor den Gesprächen zu haben, sehr gering für die Trainierenden. Also das bedeutet, dass es durchaus Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und dann haben wir auch gefragt, wie sie damit umgehen, wie sie am besten lernen und sie sind bereit für ein Coaching. Das fand ich auch ein positives Zeichen. Also die Haltung ist schon mal da, aber sie haben weder Zeit, noch gibt es gute Möglichkeiten und es muss natürlich Teil der Ausbildung sein. Wir machen tausende von Kursen. Wir machen Hygiene, Transfusion, Strahlenschutz und so weiter. Aber Sie können eigentlich bis zum hohen Rentenalter Arzt sein, ohne dass Sie jemals einen Kurs zur Kommunikation gemacht haben. Wie geht das?
Obwohl Sie, ich habe diese Zahl gelesen in Ihrem Buch, Sie haben es, glaube ich, mal durchge- oder so grob überschlagen, bis zu 200.000 Gesprächen mit Patientinnen und Patienten führen in einer Arztkarriere sozusagen.
Über schlechte Nachrichten?
Ja.
Die habe ich hochgerechnet. Ja, ja, absolut, weil ich mache in der Regel, sehe ich so 13, 14 Frauen am Tag und bei mindestens 3 oder 4 habe ich jeden Tag eine wirklich schlechte Nachricht. Das sind jetzt wirklich große Diagnosen. Jetzt, wenn Sie, wie wir eingangs diskutiert haben, die Definition noch ein bisschen senken, dann können Sie ja vorstellen. Also das habe ich einmal gefragt. Und was wir zurzeit auch machen, dass wir gerade Patienten fragen, wie sie das erleben, wie sie die nonverbale Kommunikation haben. Wir haben gerade eine Studie gestartet, die hier an der Charité und im Klinikum Vivantes durchgeführt wird. Das ist eine Doktorandin von mir, wo wir eben die Erfahrung der Patientinnen mit dem Umgang der schlechten, aber auch der guten Nachricht nochmal reflektieren. Und es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie haben Krebs und ich jetzt darauf warte, bis Sie irgendeine Reaktion zeigen. Was glauben Sie, wie viele Sekunden das bräuchte?
Unter Umständen sehr lange.
Genau, aber schätzen Sie mal, wir machen jetzt 1000 Mal dieses Gespräch mit verschiedensten Menschen. Was glauben Sie, wo ist der Durchschnitt?
30 Sekunden.
Angeblich sind das etwa 16 Sekunden. Was glauben Sie denn, wie lange ein Arzt schweigen würde bei diesen 1000 Gesprächen? Wie lange kann ein Arzt schweigen, wenn er sagt, Sie haben Krebs?
Wahrscheinlich nur kurz, wenn Sie so fragen.
Genau. Etwa 2 Sekunden weniger als der Patient, weil der Arzt nicht sozialisiert ist für die Stille. Und selber eben lieber diese Stille durchbricht.
Und die könnte aber in dem Moment sehr wichtig sein.
Sie ist extrem wichtig. Das ist genau das Ergebnis unserer Simulationspatienten und Simulationspatienten immer wieder, dass die Pausen, die Stille eine extrem starke Wirkung hat. Das ist so, wie wenn Sie einen Sandkuchen in den Mund nehmen und den schnell runterschlucken müssen. Den müssen Sie irgendwie verdauen. Und so muss man das auch mental und emotional verdauen. Und dazu brauchen sie Stille. Wenn man diese Diagnose so übermittelt, können sie nach 2,5 Minuten nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen. Und deswegen sind lange Monologe hintereinander. Das ist die Diagnose, das ist die Therapie, das ist die Prognose. Sinnlos. Das kommt niemals an. Und so habe ich das auch in meinem Buch beschrieben, als meine Mutter starb. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Vortrag in der Charité. Und ich den Anruf bekam, dass meine Mutter gestorben ist. Ich konnte es nicht glauben. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das Auto geparkt habe. Das ist wie ein Blackout. Und ich weiß noch, wie ich dann meiner Frau, die neben mir saß, fragte, was soll ich jetzt tun? Ich habe doch jetzt einen Vortrag. Und ich habe um 15 Uhr noch eine Lesung in Potsdam. Und ich fragte das wirklich, weil ich das nicht wusste, was soll ich tun? Und ich sagte, das musst du absagen. Ich konnte nicht entscheiden, abzusagen, weil meine Mutter gestorben ist und ich natürlich zu meiner Mutter musste.
Herr Seoli, für wen haben Sie das Buch zuallererst geschrieben? Sind es vor allem Menschen, die fast täglich mit diesem Thema zu tun haben, wie Ärztinnen und Ärzte, wie Polizistinnen? Oder ist es für jeden, der vielleicht auch im Privaten damit zu tun hat? Wen hatten Sie vor Auge?
Also erstmal darf ich Ihnen verraten, dass ich, wenn ich ein Buch schreibe, das eigentlich immer nur für mich schreibe. Weil ich bin ja auch Leser. Und für mich ist Schreiben ein wunderbares Instrument, Dinge klarer zu machen und sich zu positionieren, ein Commitment zu geben. Es ist wie ein Gespräch, aber es ist auf dem Buch, ist das wie eine Unterschrift. Und das fasziniert mich, dass man eben trübe Gedanken klarer formulieren kann und sie auch aufschreiben kann. Und dann ist das so großartig, dass man das dann lesen lässt und dann wieder einen Dialog bekommt. Und ich bin immer wieder überrascht, wie manchmal Worte auch anders verstanden oder zu neuen Gedanken führen kann. Das ist für mich erstmal die Hauptmotivation, warum ich ein Buch schreibe. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich erstmal angefangen, an Medizinern zu denken. Habe aber dann schnell gemerkt, dass es ja um den Code der Übermittlung der schlechten Nachrichten geht und ich dann im Zug beispielsweise einen Polizisten getroffen habe und gefragt habe, wie er das denn macht und wie ist er denn ausgebildet. Und ich dann in dem Gespräch klar mir wurde, dass er diese ähnliche Probleme hat und habe dann auch mit Unterstützung der Berliner Polizeipräsidentin hier einen Kurs organisiert mit 7 Kommissare und 7 Ärzte. Und wir haben 7 Situationen aus der Polizeiwelt und 7 Fälle aus der Medizin besprochen. Und zwar immer im Crosstalk. Der Arzt reflektierte die Polizistensituation und die Polizisten die Ärztesituation. Es war extrem interessant. Und so habe ich das Buch auch eben versucht zu übertragen, weil ein Krankenhaus ist letztendlich das Spiegelbild der Gesellschaft. Wir haben eine Unternehmenskommunikation, wir haben Mitarbeiter, wir haben Handwerker, wir haben natürlich Patienten, wir haben Mitarbeiter, wir haben verschiedenste Professionen und habe mir dann auch gesagt, wie ist es denn, wenn ich jemanden kündigen muss? Oder wie geht die Krankenschwester damit um und was kann ich denn einer Krankenschwester als Tipp geben und habe mit meinen Schwestern, mit denen ich auch groß geworden bin, auch in der Krankenpflegeschule und auch auf den Stationen gefragt, ob das hilft und habe zum ersten Mal, glaube ich, Checklisten für Patienten, für Angehörige, für Ärzte, aber auch für Krankenschwestern entwickelt.
Ganz unterschiedliche Checklisten, die Sie an verschiedene Adressaten,
ja,
wo Sie sich auch trauen, sehr konkrete Handlungsempfehlungen zu geben.
Ganz konkret. Ich habe das aber immer mit denen erarbeitet, weil ich glaube, das ist die Kunst. Die Kunst ist, nicht nur seine eigene Rolle zu sehen, sondern auch die Rolle von den anderen. Ich war überrascht, das ist ein weltweites Thema. Aber diese Checklisten, glauben Sie mir, sind zum ersten Mal in der Welt so platziert. Es gibt keine Checklisten für Angehörige und für Patienten. Aber mir war das wichtig, die andere Rolle wahrzunehmen. Und diese Checklisten überprüfen wir auch in unseren Studien.
Sie schreiben, das Buch ist eine Ihrer wichtigsten Veröffentlichungen in Ihrer 28-jährigen Zeit in der klinischen und wissenschaftlichen Medizin. Warum bedeutet es Ihnen so viel? Sie haben auch Romane geschrieben, muss man dazu sagen. Also Sie haben nicht nur wissenschaftlich publiziert.
Ja, weil das, glaube ich, so ein Destillat ist, warum ich eben auch Medizin mache. Weil es geht nicht um die chirurgische Technik. Es geht darum, Menschen in einer schwierigen Situation zu unterstützen. Und irgendwie ist das mein Destillat. Natürlich habe ich große, komplizierte Studien durchgeführt und bin für verschiedenste wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet worden. Aber dieses Buch macht mich irgendwie glücklich und zeigt mir auch, wie viel Gutes auch in der Medizin ist. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade jetzt im Rahmen dieser Digitalisierungswellen und diesem Druck und dieser Prozessoptimierung wir nochmal aufwachen müssen. Um was geht's eigentlich? Wie wichtig ist uns denn Kommunikation? Und ich glaube, dass dieses Buch ein kleines Puzzle sein kann, dass wir aufschreien. Weil die Therapien werden immer komplizierter. Wir reden immer von personalisierter, zielgerichteter Therapie. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass das nur im Labor geht. Wir brauchen dazu menschliche Beziehungen. Es braucht eine Moderation. Und wir brauchen auch Ressourcen. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir immer darüber reden, welche Technik, welches Medikament neu finanziert werden soll. Aber wir ignorieren, dass wir in zwischenmenschliche Kommunikation investieren müssen, in Ausbildung, in Weiterbildung, in Moderation. Und deswegen ist das für mich persönlich zurzeit das wichtigste Werk, was ich jemals geschrieben habe.
Herr Professor Soyoli, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.
Zu Gast in den Wissenswerten Khalid Soyoli, Professor an der Berliner Charité und dort Leiter der gynäkologischen Klinik. Sein Buch »Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen« erscheint am 15. Mai im Heine Verlag in Neuauflage. Und wenn Sie wollen, am 23. Mai um 20 Uhr ist im Berliner Pfefferberg-Theater die Buchpräsentation. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.